hat sehr rasch bemerkt, Mitte der 70er Jahre, dass der Bedarf an Kalendern unglaublich jährlich wächst. Das heißt, wir haben damals Zuwachsraten jährlich gehabt von sicher 10-20%, weil die Wirtschaft ganz einfach sich deutlich gesteigert hat und die Banken mehr Kunden hatten und für die mehr Kunden haben sie mehr Kalender hergegeben.
Von Menschen, die unsere Kalender herstellen.
Das ist eine Ehre und das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, nicht? Also wenn man weiß, dass alle Kalender jetzt von diesem Kalender mehr oder minder abgeschrieben werden, dann ja, muss man natürlich sehr genau arbeiten, damit da kein Fehler ist.
Eklipsen, Heiligenbilder und Großmaschinen, die Kalenderschreiber.
Anhand der Aufzeichnungen weiß man dann mit Vergleichsjahren, was mit hoher Wahrscheinlichkeit vorkommen wird. Im betreffenden Monat, man kann es auch sagen in der Dekade, zwischen den Mondphasen. Und daraus ergibt sich jetzt ein schriftliches Wetterbild.
Jedes Jahr im Dezember berechnet der Astrophysiker Arnold Hanselmeier von der Universität Graz den sogenannten Musterkalender, von dem sämtliche in Österreich erscheinende Kalender ihre Daten übernehmen. Der größte heimische Hersteller von Kalendern ist der niederösterreichische Familienbetrieb Die Kalendermacher. Ihr erfolgreichstes Produkt ist ein Stehkalender, der sich auf Schreibtischen hunderter österreichischer Unternehmen in Behörden und Ministerien findet. Der älteste, kontinuierlich erscheinende Jahreskalender der Welt wird seit dem frühen 18. Jahrhundert in Graz gedruckt. Er heißt Alter Bauernkalender. Neben heiligen Bildern enthält der historische Taschenkalender auch täglich Symbole für das erwartete Wetter, das aus Wetterbeobachtungen in der Vergangenheit vorhergesagt wurde. Jonathan Scheucher hat die drei Kalenderschreiber in Graz und Niederösterreich besucht.
Für einen Kalender brauche ich ein paar Sekunden, nicht einmal. Ich präge jedes Jahr um die 130.000 oder bis 140.000 Buchkalender, Planer, Rückwände.
Adnan Burkovic, Mitte 50 und gebürtiger Bosnier, arbeitet seit 25 Jahren beim größten Kalenderhersteller Österreichs, die Kalendermacher. Die Firmenzentrale ist im niederösterreichischen Spillern, nördlich von Wien angesiedelt.
Wir stehen vor einer Bayermaschine, die für Prägung zuständig ist. Das ist ein Auftrag von Denkzettel, was unsere Lagerware ist und es wird ein Logo da geprägt.
Hier verändert sich die Farbe durch die Hitze von grau auf schwarz. Das Logo kommt in eine Masse zum Erkennen, dass es nicht so aufdringlich ist.
Gerhard Steinschaden lenkt die Geschicke der Kalendermacher seit 5 Jahrzehnten. Der 67-Jährige ist der Urenkel der Firmengründerin Luise Pitzinger, die das Unternehmen 1923 in Wien gegründet hat, als Großbuchbinderei für industrielle Kalendererzeugung. Das Hauptprodukt der Kalendermacher ist ein Stehkalender. Das Unternehmen macht damit die Hälfte seines Umsatzes. Seit mehr als 20 Jahren werden jährlich konstant 5 Millionen dieser Tischkalender verkauft.
Ich glaube, dass der Tischkalender einmal grundsätzlich eines mit sich bringt. Da sie ihn nicht einstecken, sondern er am Schreibtisch steht, sieht man sofort die Woche. Ein Tischkalender hat auf jedem Blatt eine Woche. Von der qualitativen Ausstrahlung her, er steht am Tisch, man sieht auf einen Blick, welche Termine man hat. Man braucht nicht in die Tasche greifen, um den Taschenkalender herauszuziehen und hat es auch selbst zu Hause stehen, wo man eingetragen hat, den Geburtstag, den Namenstag oder wann irgendjemand etwas abholen kommt, wie der Mistkübler etc. Und es hat sich relativ rasch in den Jahren 75 bis 2000 ein Mehrbedarf ergeben, an den man anfänglich gar nicht gedacht hätte.
Zu 97% werden die Stehkalender der Kalendermacher in Österreich verkauft, an Banken und Versicherungen, hunderte Unternehmen, an Behörden und Ministerien und Privatpersonen. Dass die Kalender auf dem Schreibtisch stehen und nicht liegen, ist ein typisch österreichisches Phänomen, sagt Gerhard Steinschaden, etwa im Vergleich zu Deutschland.
In Deutschland gibt es diese Kalender grosso modo in einem Format, aber nicht stehend, sondern liegend, weil die Kultur es dort ergeben hat, dass man auch die Rückseite beschreibt. Und wenn man sich jetzt einen Tischkalender vorstellt, der am Tisch liegt und man blättert ihn um und faktisch auf der Rückseite des letzten umgeblätterten Blattes findet man ein Notizfeld vor, dann kann das schon einen Sinn ergeben. Auf der anderen Seite, ein liegender Tischkalender auf einem Bürotisch wird immer untergehen, ein stehender, den wird man immer sehen.
Produziert werden die Stehkalender im oberösterreichischen Gunskirchen bei Wels.
Wir beginnen zu produzieren spätestens im Februar, da für die Shops eine Lieferzeit von Mitte Juni vorgegeben wird. Die ersten Leute, man würde es kaum glauben, beginnen schon Mitte Juli den Kalender fürs nächste Jahr zu kaufen. Wir produzieren einen Großteil dieser Kalender beim Formatwerk in Gunskirchen. Dort stehen unsere Maschinen von Schneidemaschinen über die modernste Inline-Fertigung, die es meines Erachtens in Europa gibt. Das ist eine Maschine, die wird eine Quadratur in etwa von 250 Quadratmeter ergeben. Auf der einen Seite gibt man die Rohstoffe hinein, auf der anderen Seite kommen die Rohstoffe fertig heraus. Schon verpackt, so automatisiert, dass hier wie in der Autoindustrie Roboter eingeschalten werden, die von links nach rechts heben und die Dinge bewegen. Und die Produktion ist mehr oder weniger von Februar bis Mitte, Ende November nahtlos. Dort arbeiten zwischen 3 und 4 Personen an der Maschine von Papiereinlage bis auch checken, ob alles der Ordnung mehr oder weniger qualitativ entspricht. Diese Maschine produziert netto ungefähr 2000 Stück pro Stunde.
Gerhard Steinschaden nennt die Merkmale des österreichischen Stehkalenders.
Erstens einmal sind diese Kalender mit einem österreichischen Kalendarium versehen. Das ist ganz wichtig, damit man weiß, dass der 26. Oktober ein Feiertag ist und man nicht arbeiten geht, zumindest der durchschnittliche Bürger. Das nächste ist, dass sie die Feiertage zum Beispiel auch in Form der Autokennzeichen der europäischen Länder vorfinden. Das ist deswegen wichtig, wenn man sich mit jemandem einen Termin ausmachen will. Ich glaube zum Beispiel der 20. August ist in Ungarn ein Feiertag, dann sieht man es schon am Kalender, dass dort an dem Tag nicht gearbeitet wird. Das nächste ist, dass man in einem Tischkalender 2 Jahresübersichten hat und natürlich viele Kriterien auch mit einbinden kann von Färbigkeit, damit man es auch durch eine Farbe den Feiertag erkennen kann, etc.
Naja, Musterkalender ist eben, wie der Name sagt, ein Muster. Und von diesem Muster werden alle anderen Kalender, die halt in Österreich oder mit Österreich-Bezug herauskommen, mehr oder weniger abgeleitet. Das heißt also, ich berechne in diesem Musterkalender österreichspezifische Daten. Das ist ein Wiener Verlag, der das schon sehr lange herausbringt und der dann diesen Musterkalender, das ist so ein gedrucktes Büchlein, könnte man sagen, eine Broschüre, der diesen Musterkalender dann an andere Kalenderhersteller verkauft. Also die kaufen dann sozusagen diesen Kalender mit diesen Daten und passen die Daten halt dann auf ihre Bedürfnisse an.
Astrophysiker Arnold Hanselmeier von der Universität Graz.
Zum Beispiel, wann geht die Sonne auf, wann geht sie unter, wann geht der Mond auf, wann geht er unter. Die Stellungen der Planeten, speziell jetzt für Österreich. Finsternisse, sind die in Österreich sichtbar oder nicht sichtbar. Was auch immer interessant ist für Leute, in welchem Tierkreiszeichen befindet sich der Mond, wann tritt er zum Beispiel in das Tierkreiszeichen des Löwen ein und wann tritt er da wieder aus und ins nächste Tierkreiszeichen. Also das sind so Daten, die halt in diesem Kalender dann speziell für Österreich gerechnet vorkommen. Es gibt eben so Jahrbücher, Landwirtschaftskalender und so weiter, wo das noch genauer drinnen ist und da finden wir durchaus eben auch diese Daten dann. Früher hat es auch Kalender gegeben von den Elektrizitätsgesellschaften, die das genauer herausgebracht haben. Es gibt auch den Kalender von der Diözese Gurk, die das sehr genau machen. Salzburger Kalender und so weiter. Also es gibt da verschiedene, wo man das genauer findet.
Das Amt des Kalenderschreibers hat Arnold Hanselmeier im Jahr 2000 von seinem Vorgänger, dem Astronomen Hermann Haupt, übernommen. Dieser war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994 Leiter des Instituts für Astronomie in Graz.
Wir haben das dann ein paar Jahre ein bisschen parallel gemacht, weil es ist sehr viel Arbeit, muss man schon sagen, also diese Daten zusammenzusuchen. Es gibt natürlich sehr viele Computerprogramme, die man dafür verwenden kann, aber dass man die Daten dann so hat, wie sie eben für den Musterkalender brauchbar sind, das dauert dann schon eine gewisse Zeit. Ich kann mich erinnern, dass das damit begonnen hat, dass er zunächst einmal mich gebeten hat, erstens mal Korrektur zu lesen, seine Daten, zweitens dann eben gewisse Dinge schon selber zu berechnen, irgendwelche Mondaufuntergänge. Es war ihm auch wichtig, dass das jemand macht, der halt ein bisschen einen Bezug hat, nachdem ja unser Kalender mehr oder minder an dem christlichen Kalender orientiert ist, war es ihm auch ein Bedürfnis, dass es halt jemand macht, der sich halt auch ein bisschen mit diesen Dingen auskennt, zum Beispiel eben mit den christlichen Festen und so, nicht? Also das sind ja ganz bestimmte Regeln, nach denen dann, was weiß ich, die Evangelien und so weiter gelesen werden, also das muss man alles berücksichtigen dann in dem Kalender. Der hat halt gemeint, ob ich nicht Lust hätte, das mit der Zeit zu übernehmen, er möchte das eben mit der Zeit abgeben und habe mich immer interessiert und habe natürlich sofort ja gesagt. Ich kann mich erinnern, das war aber noch zu seiner Zeit, ist der Muttertag irgendwie falsch eingetragen gewesen, an einem falschen Sonntag, und das war natürlich dann schon ziemlich schwerwiegend, aber es ist dann Gott sei Dank einer von den anderen Kalendermachern draufgekommen und hat gesagt, na, das kann eigentlich nicht sein. Ja, also solche Dinge, da muss man sehr aufpassen. Also ob man sich jetzt bei Auf- und Untergängen vom Mond vielleicht einmal irrt um eine halbe Stunde, das ist nicht so gravierend, aber solche Dinge sind natürlich sehr kritisch.
Eine Woche braucht Astrophysiker Arnold Hanselmeier für die Berechnung der Kalenderdaten, die er jedes Jahr in den Tagen vor und nach Weihnachten durchführt, wenn er die nötige Ruhe dafür hat. Sein Musterkalender kommt immer Ende Februar heraus, 2 Jahre im Voraus. Heuer erscheint der Kalender für 2026. Im Word-Dokument, das er dafür anfertigt, ist pro A4-Seite ein Monat angeführt. Das Blatt ist mit Daten vollgeschrieben, in der kleinen Schriftgröße 8.
Das übliche Kalendarium, die Tage im Jänner 1 bis 31, dann entsprechend die Wochentage, das muss natürlich immer für jedes Jahr adaptiert werden. Dann natürlich die Feiertage, ist natürlich für Jänner relativ einfach, gibt es immer den 6. als Feiertag. Dann müssen natürlich die Evangelien aktualisiert werden, da gibt es auch gewisse Regeln, das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, wird dann im nächsten Durchgang gemacht. Das gibt es dann sowohl für die Katholiken als auch für die Protestanten. Dann hier auf der letzten Spalte sehen wir dann den Mondlauf. Da geht es eben um den Eintritt des Mondes in die unterschiedlichen Tierkreiszeichen. Also hier am 1. Januar 2026 würde sich der Mond noch in den Zwillingen befinden. Und jetzt muss ich also nur schauen, wann tritt der Mond zum Beispiel jetzt in das Sternbild des Witters ein. Das Tierkreiszeichen des Witters ist definiert zwischen 0 und 30 Grad ekliptikale Länge. Das heißt, ich muss die Position des Mondes umrechnen in ekliptikale Länge, und wenn eben diese ekliptikale Länge 0 Grad erreicht, dann weiß ich, aha, der Mond begibt sich in das Tierkreiszeichen des Witters. Diese Tabellen sind, da gibt es sehr genaue Algorithmen, das nennt sich VSOP 87, das ist eben ein spezieller Algorithmus, der vom Bureau de Longitude in Paris entwickelt wurde. Das wird dann für Wien umberechnet.
Eine der am schwersten zu berechnenden Daten für den Musterkalender betrifft eine bestimmte Position des Mondes, die maximale Entfernung des Mondes von der Ekliptik.
Die Ekliptik ist sozusagen die scheinbare Sonnenbahn am Himmel, also die Bahn, auf die sich die Sonne scheinbar am Himmel bewegt. Der Mond bewegt sich nahe der Ekliptik, aber nicht auf der Ekliptik, weil wenn der Mond genau auf der Ekliptik wäre, müsste ja bei jeder Phase Neumond eine Sonnenfinsternis sein und bei jeder Phase Vollmond eine Mondfinsternis. Ist aber nicht, weil der Mond eben auf einer zur Ekliptik geneigten Bahn unterwegs ist. Und jetzt möchte man zum Beispiel wissen, wann ist der Mond am weitesten von der Ekliptik entweder nördlich oder südlich entfernt. Das hängt damit zusammen, dass halt gewisse Bauernregeln oder andere wollen halt wissen, wie weit ist der Mond von der Ekliptik entfernt. Das scheint halt für die eine Rolle zu spielen, und umgekehrt natürlich ist es auch interessant für die Finsternis. Nicht? Also wenn ich weiß, der Mond ist eben bei der Phase Neumond genau in der Ekliptik, dann ist eben eine Finsternis und sonst eben nicht.
Arnold Hanselmeier öffnet auf seinem Laptop die Positionswerte des Mondes im Jänner 2026, die sogenannten Ephemeriden. Jede Zeile in der Excel-Tabelle steht für einen Tag. Die Monddaten werden in insgesamt 25 Spalten angegeben, darunter das Mondalter, der scheinbare Durchmesser des Mondes aus Sicht der Erde aufgrund seines Standpunkts auf der Umlaufbahn oder seine aktuelle Neigung.
Und was halt jetzt für uns interessant ist, um das herauszubekommen, wann ist der Mond am weitesten entfernt von der Ekliptik, muss ich eben jetzt hier diese Spalte mir ansehen, das nennt sich die Deklination des Mondes. Das ist sozusagen die Entfernung des Mondes von der Äquatorebene der Erde. Also die Äquatorebene der Erde wird an den Himmel projiziert, das nennt sich der Himmelsäquator, und 28 Grad heißt, der Mond ist eben 28 Grad vom Himmelsäquator entfernt. Und damit eben auch am weitesten von der Ekliptik, weil die Ekliptik ist maximal 23 Grad vom Äquator entfernt. Hier haben wir den größten Wert, das wäre am 2. Jänner. Und der niedrigste Wert wäre dann bei minus 28 Grad, sehen wir hier, das wäre am 16. Jänner. Da gehen wir jetzt wieder zu unserem Kalendarium zurück. Da sind wir jetzt wieder bei Jänner und da sehen wir jetzt hier dieses Zeichen.
Als Symbol für die größte Entfernung des Mondes zur Ekliptik hat Arnold Handelmeier in seinem Musterkalender am 2. Jänner 2026 einen nach unten geöffneten Halbkreis eingefügt.
Das heißt, der Mond geht über sich, das wäre jetzt die größte nördliche Deklination, und der Mond geht unter sich, ist eben der umgekehrte Bogen dann. Es gibt aber hinten dann noch eine Tabelle speziell über den Mondlauf, da steht das dann noch einmal drinnen mit einigen anderen Daten.
Bei uns gibt es fast niemanden, der den steirischen, also den Bauernkalender nicht kennt. Das ist ja gang und gäbe eigentlich. Und da kommt man natürlich als kleines Kind schon in Kontakt. Meine Eltern haben eine kleine, aber doch eine Landwirtschaft betrieben in Eisbach rein. Und die haben natürlich auch immer aufgeschaut und haben sich orientiert, nicht ausschließlich, aber immer zur Hilfe genommen.
Der gelernte Maschinenbauer Heinz Sellmeister, 59 Jahre alt, ist der Herausgeber des ältesten, immer noch erscheinenden Jahreskalenders der Welt, des alten Bauernkalenders. Der 8x10 cm große Taschenkalender wird seit dem Jahr 1706 nahezu unverändert in Graz gedruckt. Heinz Sellmeisters Eltern nutzten den Kalender auch für persönliche Aufzeichnungen.
Landwirtschaftlicher Natur, das war ja schon von Großvaters Zeiten an schon. Was mit dem Vieh passiert ist, diverse Ackerbestellungen, da hat es immer Randnotizen gegeben, dass man ja oft 40, 50 Jahre auf einem Band zusammen verknüpft hat. Da waren wir nicht die einzigen, wo halt jemand zum Beispiel rausliest, schau, da bin ich geboren, da sind meine Eltern gestorben, da waren die Großeltern. Und lauter solche Dinge, also da kann man wirklich nachschauen, was passiert ist, nicht, in der Vergangenheit. Ganze Familiengeschichte, ein ganzes Leben.
Umgangssprachlich wird der alte Bauernkalender in der Steiermark Mandelkalender genannt, vom steirischen Dialektwort Mandel für Männchen. Gemeint sind damit die früher zum Teil handkolorierten Abbildungen von heiligen Figuren im Kalender, an mehreren Tagen in der Woche.
Dass man weiß, wann Kirchengang ist, wann die christlichen Feste zu feiern sind, da wollte man schon sicher sein, dass man da keinen Tag versäumt. Man hat auch nicht diesen Vorteil genossen, dass man Urlaub gehabt hat. Man hat also wesentlich mehr Freitage gehabt wie Sonntag heute, sondern eben die regionalen, vor allem christlichen Feiertage waren wichtig, damit man eine Auszeit nehmen hat können. Und das war auch sehr wichtig für die ländliche Bevölkerung. Und deswegen war es auch umso wichtiger, dass man weiß, welcher Tag ist heute, wann ist denn endlich mal frei, wann kann ich auf den Kirchtag gehen oder wann kann ich mich amüsieren gehen, einfach nur einmal entspannen, wenn man von Entspannen in der Zeit noch reden kann.
Ein weiteres Spezifikum des steirischen Mandelkalenders, kleine Symbole an jedem Tag, die das zu erwartende Wetter anzeigen sollen. Diese Prognosen wurden früher aufgrund von Wetterbeobachtungen in der Vergangenheit aufgestellt.
Das Wesentliche ist, dass die Mondphase festgehalten wird und was für ein Wetter. Daraus ergibt sich natürlich notgedrungen eine Aufzeichnung, ein Archiv, und daraus versucht man dann für die Zukunft das Wetter zu prognostizieren. Klöster zum Beispiel, die werden auch ihre Abteilungen gehabt haben. Sie haben ja auch zum Beispiel Kopisten beschäftigt, Leute, die eben des Lesen und Schreibens mächtig waren. In vielen Klöstern war zum Beispiel auch Gemüseanbau ja gang und gäbe, die haben sich ja selbst versorgt, auch die Umgebung mit. Man darf getrost davon ausgehen, dass die Aufzeichnungen maßgeblich, glaube ich, von diversen Klöstern getätigt wurden.
Seit 20 Jahren ist für die Berechnung der täglichen Wetterprognosen im alten Bauernkalender Heinz Sellmeister höchst selbst zuständig. Als Basis dafür verwendet er heute die meteorologischen Aufzeichnungen der Austrokontroll am Grazer Flughafen.
Man hat Mondphasen, 4 Mondphasen kommen vor in einem Monat, manchmal auch 5, es kommt darauf an, wie lang das Monat ist, oder wann gerade die Mondphase eintritt, ist die erste nahe dem Monatswechsel, dann geht es meistens auch mit 5 raus.
Heinz Sellmeister zeigt, wie er die Wetterprognosen für jeden Tag bereits ein Jahr im Voraus berechnet, wenn er den Kalender für den Druck fertig macht. Eine hausinterne Überprüfung der Wettervorhersagen der letzten Jahrzehnte im Nachhinein ergab eine Trefferquote von 70%. Eine externe Überprüfung gab es nie.
In dem Fall im Vergleichsjahr 22, im Jänner, haben wir zum Beispiel am 19.01. einen Vollmond, der dann wieder zurückgeht. Zusätzlich haben wir dann noch die Informationen, welche Temperatur im Mittel herrscht vor. Das ist der rote Balken in unserem Fall. Wind, Luftdruck und die Niederschläge. Die sind von größter Bedeutung.
Die gemessenen Wetterdaten vom Jänner 2022 vergleicht Heinz Sellmeister nun mit sämtlichen Wetterbildern des Monats Jänner der vergangenen 50 Jahre. Für seine Prognose zieht er allerdings nur jene Jahre heran, in denen, wie im Jahr 2022, am 19. Jänner Vollmond war, beziehungsweise innerhalb von 2 bis 3 Tagen zuvor und danach.
Die legt man sich alle dann natürlich raus, untereinander, und daraus sieht man jetzt, was für Wetter war denn da, also was ist denn tatsächlich eingetroffen. Wir haben da zum Beispiel die Wolken, also das heißt bewölkt, im Jänner. Sie können also davon ausgehen, dass man zum Beispiel in dem Monat vom 9. weg bis zum 19. keinen Niederschlag gehabt haben, jedenfalls keinen nennenswerten, und plötzlich dann haben wir dann von 19 bis 23 einen starken Niederschlag. Da die Temperatur dazu passt, kann das jetzt nur Schnee sein. Also, das ist ein guter Hinweis. Wenn wir jetzt dann dazu schauen, jetzt der Vergleichswert 2014, da haben wir jetzt wieder das Gleiche, dass man sagt, wir sind sehr bewölkt, aber der Niederschlag war ein bisschen später. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt in dem Zeitraum einen Schneefall geben wird, ist relativ groß. Jetzt könnte man natürlich noch zwei Schaubilder hinzuziehen, dass man es noch mehr vergewissern, stimmt es nicht, und daraus resultiert dann das Wetter. Durch die Vielzahl der Daten, die vorrätig sind, erwischt man fast immer Tag genau Vergleichswerte.
Das Interview mit Heinz Sellmeister fand am 11. Dezember vergangenen Jahres statt. Für den 9. Dezember, zwei Tage zuvor, hatte der Herausgeber des alten Bauernkalenders Schneefall vorausgesagt.
Das heißt, wir können uns dem Dezember zuwenden. Das schriftliche Wetter nach anfänglicher kurzer Erwärmung, Temperaturabfall und kalt. Das heißt, es ist normalerweise eine gute Voraussetzung für einsetzenden Schnee. Und jetzt könnte man praktisch zurückblättern in der Tagessymbolik. Und da sehen wir jetzt schon wunderbar, kalt-kühl, veränderlich und hinten raus dann bis zum 9., das war also nach dem Feiertag, da kann man sich vielleicht noch gut erinnern, einsetzender Schneefall. Also in dem Punkt haben wir einen Volltreffer gelandet. Am 7. auf dem 8. hat es schon angefangen, dann war eine kleine Aufhellung und danach hat es wieder Schneefall eingesetzt. Und so geht es im Prinzip jetzt weiter, nicht mehr so viel Schnee, allerdings mit Ende Dezember, also nach Weihnachten, sollte wieder es kühler werden und auch ein Schneefall steht uns da wieder bevor. Zu Silvester sollte uns praktisch dann eine weiße Schneedecke wieder begrüßen, also das neue Jahr beginnt dann mit Schnee.
Ich habe natürlich den Musterkalender, ist ganz klar, nicht, und immer mit dabei habe ich das Jahrbuch für Astronomie, und da sind halt natürlich spezielle Planetendaten noch genauer drinnen.
Der Herausgeber des österreichischen Musterkalenders, Astrophysiker Arnold Hanselmeier von der Universität Graz.
Was mich am meisten interessiert als Nachtastronom, könnte man sagen, ist, stört der Mond heute bei einer Beobachtung oder stört er nicht? In der Zeit zwischen dem ersten Viertel und letzten Viertel stört er natürlich, weil er zu hell am Himmel ist, und dazwischen dann ist es eben günstig, astronomische Beobachtungen durchzuführen. Am 2. Jänner wird es also ganz gut sein zum Beobachten, da wird der Mond noch nicht allzu hell am Himmel leuchten. In der Früh wird man sehr gut sehen die Venus als Morgenstern. Am Abendhimmel wird sehr hell leuchten der Jupiter. Für Spezialistinnen und Spezialisten unter den Hörerinnen und Hörern gibt es auch noch den Saturn, aber da muss man sich schon ein bisschen am Himmel auskennen, der ist nicht so auffällig am Himmel. Und sonst natürlich die wunderschönen Wintersternbilder, Orion, auch der Sirius ist sehr schön zu sehen, also das ist natürlich besonders.
Es ist relativ einfach, ich verwende immer einen Tischkalender, ich verwende ein Notizbuch und was ich nicht vermissen möchte, ist mein Wandplaner. Das ist ein Jahreswandplaner, der hängt an der Wand und ich habe die Übersicht über das ganze Jahr und wenn ich wichtige Termine habe, dann trage ich die dort ein, weil ich sie mehr oder weniger auf 2 Meter sehe.
Gerhard Steinschaden, Geschäftsführer der niederösterreichischen Kalendermacher GmbH und Co. KG, die jährlich mehr als 10 Millionen Kalender und Notizbücher produziert.
Die Termine habe ich eingetragen in meinem Notizbuch. Das Notizbuch ist so meine Seele dessen, was ich zu tun habe. Das ist das Schönste, das es gibt für mich. Und zwar ist der aus Leder, dieses Notizbuch. Das ist ein Rindsleder wie Tiffany. Tiffany ist türkis. Und zum Glück bin ich gewohnt, mir viele Dinge zu merken, dass ich nicht überall, wo ich mich befinde, in meinen Kalender haben muss.
Eclipsen, Heiligenbilder und Großmaschinen. Von Menschen, die unsere Kalender herstellen, hat Jonathan Scheucher berichtet.